Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid und wünsche natürlich allen noch ein frohes neues Jahr. Fabian, hast du Vorsätze für dieses Jahr gefasst?
Ja, nicht so wirklich. Normalerweise mache ich immer so eine Jahresplanung Ende des Jahres. Jetzt ist aber halt durch hier den Brand des Hauses meiner Großeltern. Also in der Theorie bin ich auch gerade im Urlaub noch. Das ist jetzt alles ausgefallen, also Urlaub ist ausgefallen, Jahresplanung ist ausgefallen, wir nehmen hier am 2. Januar jetzt auf und will ich noch nachholen, ich habe tatsächlich heute so ein bisschen auf meiner Tagesliste so eine Art Jahresplanung, das ist bei mir immer relativ überschaubar, aber dass man sich mal Gedanken macht, was man eigentlich so machen will. Dieses Jahr normalerweise mache ich das immer im vergangenen Jahr schon, aber ja, habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass irgendwie das Haus meiner Großeltern abbrannt und war dann eher mit Wohnung für alle beschäftigt und Kleider kaufen und so weiter. Und da war natürlich Prio Familie und dann lang nix und jetzt ist alles soweit eingekauft, eingerichtet, alles in die Bahn gelenkt und jetzt kann ich mal wieder schauen, was musste ich eigentlich noch so letztes Jahr machen, weil das muss ich alles noch nachholen. Also ich hänge noch so ein bisschen in 2025 rum, um ehrlich zu sein, und nicht in 2026, aber will ich machen. Hast du schon die Jahresplanung 2026 fertig?
Ja, das ist ja bei mir ein stetiger Prozess, ja. Das heißt, da gibt es jetzt für mich nicht so einen bestimmten Zeitpunkt, an dem ich die mache. Ich bin ganz froh, wenn alles so weiterläuft wie bisher, muss ich sagen.
Ja, sehr gut.
Aber ich nutze die Chance natürlich hier im Podcast, wenn du kurz vor deiner Jahresplanung stehst, dich etwas zu inspirieren. Denn ich würde mich sehr freuen, wenn du auf deiner Jahresplanung berücksichtigen könntest, mich vielleicht hin und wieder öfters zu bewirten. Als dein Geschäftsfreund, ja, könntest du mich ja doch das ein oder andere Mal einladen.
Ja gut, das nächste Mal wird wahrscheinlich
Planung, glaube ich, ganz gut machen.
Mitte Januar in Berlin sein. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie man das alles abrechnet. Aber es gibt ja ein neues BMF-Schreiben vom, ja, so neu als auch nicht mehr, aber vom 19.11.2025. Aber das wird natürlich vor allem dieses Jahr relevant, auch im Hinblick auf die E-Rechnungen, da kommen wir noch drauf. Aber vielleicht, bevor wir da in die Details dieses neuen BMF-Schreiben zu Bewirtungsbelegen, zu Bewirtungskosten kommen, vielleicht nochmal so eine kurze Wiederholung. Was kann man überhaupt absetzen? Weil wenn ich dich jetzt privat zu Espressi und was weiß ich, einem Schnitzel einlade, dann kann ich das nicht absetzen. Aber wenn ich eben beruflich, ja, mit Kunden oder auch betrieblich jemanden einlade, auch im Hinblick dann auf Neugeschäft beispielsweise, dann kann ich es eben im Rahmen der angemessenen Bewirtungskosten absetzen. Wenn ich jetzt dich beispielsweise ins Restaurant einlade, wir besprechen jetzt, wie wir den Podcast noch größer machen, dann könnte ich das von der Steuer absetzen, wenn es eben geschäftlich veranlasst ist. Aber Christian, man kann nicht alles absetzen. Ja, 70% kann man ansetzen, 30% sind nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Genau, das mal so als, und vielleicht noch ein Wort zur Vorsteuer. Wenn man natürlich umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, dann bekommt man die Vorsteuer voll zurück, also die Umsatzsteuer, die dann drauf steht, und das ist dann schon ganz, ganz angenehm eigentlich. Also ich kenne jetzt, wenn ich für 100, wenn man es mal, jetzt ist ja zwar zum 1.1. die Umsatzsteuer auf Speisen auf 7% gefallen, aber machen wir mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, irgendwie 100 Euro Rechnung und davon sind irgendwie 10 Euro Umsatzsteuer, um es mal ganz vereinfacht zu rechnen, dann bekomme ich die 10 Euro voll zurück und die restlichen, dann nehmen wir mal an, was weiß ich, 100 Euro mal einfach gerechnet, dann zu 70%, kann ich zu 70% absetzen und bekomme dann das zurück, was mein persönlicher Steuersatz ist, bei so einer GmbH typischerweise dann 30%, also dann in etwa 30 Euro, je nachdem, wo die GmbH ihren Sitz hat. Also ganz bekomme ich nicht alles zurück, dem muss man sich bewusst sein, aber ist natürlich schon angenehmer, als es privat zu zahlen.
Mhm. Das ist ja hier eigentlich eine ganz gute, also kann man sich natürlich drüber streiten, aber eine ganz sinnvolle Vereinfachung eigentlich, dass man einfach sagt, okay, so ein Essen hat ja auch immer irgendeinen privaten Charakter, man muss sich ja verpflegen, um zu überleben, das ist also im Zweifel vielleicht nicht ganz beruflich veranlasst, dieses Essen, ja. Und um sich da im Zweifel nicht allzu sehr drüber zu streiten, was war das jetzt wirklich beruflich oder nicht, gibt es ja diese charmante Regelung, dass man sagt, okay, dann gehen wir halt davon aus, dass ein gewisser Teil eben auch immer privat ist beim Essen. Diese 30%, die man da nicht abziehen kann. Und damit ist man beim Nachweis nicht ganz so streng. Was man vielleicht auch noch sagen kann, du hast es gerade angesprochen, in der Gastronomie, ja, sinkt ja jetzt die Umsatzsteuer, wissen ja alle, auf Speisen. Jetzt gehen ja eigentlich alle davon aus, dass die Preise nicht sinken. Also wenn jemand einen Gastronomen findet, der die Preise gesenkt hat jetzt zum 1.1., schreibt uns mal, würde uns interessieren. Ich war gestern essen
und, ja, und? Da waren die Preise genau dieselben, ja, wie noch im Dezember. Ja, aber es sei den Gastronomen gegönnt. Klar, die haben natürlich auch steigende Energiepreise, Personalkosten und so weiter. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir da flächendeckende Preissenkungen sehen. Ich habe eine Stichprobe gemacht, weil wir so nämlich Abendessen. Und da waren die Preise genau noch dieselben wie am 31.12.
Aber wenn das jetzt eine geschäftliche Bewirtung war, also wenn du einen Geschäftsfreund mit hattest, den du bewirtet hast, war das Essen ja dann eigentlich teurer für dich in 2026 als in 2025? Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen.
Ja, ja.
Durch die niedrigere Umsatzsteuer, die jetzt berechnet wird auf Speisen, bekommst du ja als Unternehmer dann nur noch 7% zurück. Vorher hast du 19% zurückbekommen vor Steuer, obwohl die Preise ja gleich geblieben sind. Also Bewirtungen sind in 2026 teurer als in 2025.
Absolut, ja. Aber ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Steuerspartipp oder einen Spartipp.
Den nehme ich gerne mit.
Lass dich einfach einladen.
Ja, den nehme ich gerne mit, ja. Ich werde mich
daran
erinnern.
Sehr gut, ja.
Jetzt ist es ja aber so, dass wir haben das jetzt, also ich habe das zumindest gerade so gesagt, ist ja dann völlig easy mit dem Nachweis und so, ne? Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Das Finanzamt ist ja hier schon relativ formal und erwartet einige Bedingungen, damit das überhaupt abziehbar ist, so eine geschäftliche Bewirtung. Ja, da muss man doch einiges nachweisen. Sollen wir darüber vielleicht nochmal sprechen?
Ja, absolut. Vielleicht da noch ein Satz davor. Es ist natürlich auch immer Prüfungsschwerpunkt. Das wird sich immer angeschaut, ja. Die Bewirtungsbelege, also da wird kaum ein Prüfer sagen, ja komm, das interessiert mich nicht, wen du bewirtet hast, ich gucke mal lieber mal die anderen Wareneinkäufe an oder sowas. Also das ist immer so ein Punkt, wo auch gern mal was rausgestrichen wird, was sich genau angeschaut wird. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dann diese offiziellen Dokumentationspflichten auch dann drauf zu haben auf dem Beleg. Ich meine, es kennt ja jeder diesen klassischen riesigen Bewirtungsbeleg, wo erstmal alle Speisen, Getränke drauf sind. Da muss man auch so ein bisschen schon aufpassen. Nicht nur, was man dann dokumentiert, sondern was da draufsteht. Wenn da nur draufsteht, irgendwie Menü 1, Menü 2 und sonst gar nichts und in diesem Menü waren dann irgendwie Speisen, Getränke, alles Mögliche drin, das reicht auch nicht aus. Also man muss da wirklich draufstehen haben, was weiß ich, ein Schnitzel, eine Pasta, einmal Cola, einmal Fanta und so weiter. Da fängt schon an, dass man eben nicht so Sammelposten bildet. Das ist natürlich heutzutage mit diesen elektronischen Kassensystemen mittlerweile auch kein Problem mehr. Da sind die Produkte meistens sowieso komplett angelegt. Aber man muss natürlich auch noch ein paar andere Sachen drauf haben. Ja, wann war das? Also Tag der Bewirtung. Dann, wo war es? Es steht natürlich meistens auch ein Beleg drauf, das Restaurant mit Adresse, also der Ort der Bewirtung. Dann, wer hat teilgenommen, wie war der Anlass und natürlich auch, das haben wir schon angesprochen, was wurde getrunken, was wurde gegessen und was waren die Beträge. Und dann, Christian, kann man es ja nicht so machen, man kann jetzt nicht nur draufschreiben, was weiß ich, wenn ich jetzt mit dir essen gehe, schreibe ich nicht nur, was weiß ich, Strategiegespräch drauf und sonst gar nichts, sondern ich schreibe schon genau drauf, was wir besprochen haben, weil sonst könnte das Finanzamt auch nochmal sagen, okay, der Anlass der Bewirtung ist jetzt nicht so konkret, dass man eben herausfinden kann, ob das jetzt wirklich betrieblich war.
Ja? Mhm. Genau. Also ein Hintergrundgespräch zwischen uns beiden würde das Finanzamt wahrscheinlich nicht durchgehen lassen. Wohingegen, wie du es vorhin als Beispiel genannt hast, wenn es darum geht, den Podcast zu verbessern, zu optimieren, was man natürlich am besten beim Steak mit Blattgold macht, ja, das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber diese beiden Punkte, die du gerade genannt hast. Also die Frage, die ich oft oder wo ich schon echt viele Unternehmer auch gesehen habe, die sich ja fast so ein bisschen blamiert haben beim Geschäftsessen, weil die Frage ist ja, wer muss denn jetzt was auf den Beleg schreiben? Ne? Also du kriegst ja vom Restaurant dann die Rechnung, ja, oder den Beleg, wo eben draufsteht, das war jetzt hier Steakhouse sowieso, an dem Tag wart ihr da, das habt ihr gegessen, das war so viel hat es gekostet. Und dann, hast du ja gesagt, muss man noch die Teilnehmer draufschreiben und den Anlass der Bewirtung, ja. Und ab einer gewissen Größenordnung sogar noch ein bisschen mehr, kommen wir gleich noch zu. Aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Teilnehmern und bei dem Anlass, ne? Also das muss natürlich der Unternehmer selbst draufschreiben. Das macht jetzt nicht der Gastronom, sondern das muss man eben dann selbst draufschreiben. In vielen Restaurants gibt es ja dann extra so ein paar Freifelder. Viele Kassensysteme geben das ja so aus, dass man das dann schön eintragen kann. Wenn das jetzt fehlt, kann man das natürlich auch einfach auf die Rückseite schreiben. Ja. Und damit wird aber aus diesem Restaurantbeleg ein Eigenbeleg und damit der wiederum anerkannt wird, soll man den auch noch unterschreiben. Ja, also das und die Unterschrift muss eben auch vom Unternehmer kommen, jetzt nicht vom Gastronomen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Und ja, da ist ja dann auch der Punkt, ab 250 Euro, da ist man ja dann von dieser sogenannten Kleinbetragsrechnung in so einer richtigen Rechnung. Das ist ja diese Grenze, die vor allem für die Umsatzsteuer gilt. Die macht man sich hier aber für den Bewirtungsbeleg letztendlich auch zu eigen und sagt, okay, solange das so eine kleine Rechnung ist, wo man normalerweise keine weiteren Dinge draufschreiben muss, wie zum Beispiel auch Name des Leistungsempfängers, also derjenige, der diese Speise verzehrt hat, der Name muss ja normalerweise auf einer Rechnung stehen, wenn die über 250 Euro kostet. Und das gilt hier eben auch bei diesen Bewirtungsbelegen. Dann muss auch noch draufstehen, wer man selbst ist. Ja? Also dann, Fabian, wenn du mich dann einlädst bald, müsste dann eben noch deine Steuerversum GmbH draufstehen. Ja. Und da ist ja auch die Frage, wer schreibt das eigentlich drauf? Und das ist ja dann immer das, was im Restaurant auch so lange dauert, dass man zu dem Kellner gehen muss und sagen muss, hey, ich brauche einen Bewirtungsbeleg, dann sagt er okay und dann geht's los. Ja, wie ist deine Firma? Und das nervt halt ein bisschen, aber muss eben sein, damit es eine ordentliche Rechnung ist.
Und in der Praxis, ich bin ja Bewirtungsbeleg-Profi, muss ich sagen. In der Praxis ist es, also erstmal fängt es ja damit an, dass viele das gar nicht wissen. Ja? Also du sagst dann okay, du brauchst halt so deine Firma mit Adresse da auf dem Bewirtungsbeleg drauf. Und dann ist es oft so, dass der Kellner oder die Kellnerin dann sagt, ja, das geht nicht. Und ich denke mir, ich gucke mir das jetzt, ich bin ja da wirklich also aus Bankzeiten, aus Steuerkanzleizeiten und aus Bewirtungszeiten, die jetzt angefroren sind, bin ich da wirklich Profi. Dann gucke ich schon rüber auf das Kassensystem und kenne dann auch so ein paar Systeme und sage, ja doch, das geht, aber es bringt halt alles nichts, wenn es technisch geht, ja, wenn halt keiner weiß, wie er es irgendwie eintippt. Ja. Ich habe zum Teil schon, es gibt ja so ein paar Sachen, wir sind jetzt hier nicht von SumUp bezahlt, aber das ist ja so ein gängiges System. Ich weiß schon bei SumUp, wo ich praktisch mich selbst als Kunde anlege und wie ich dann praktisch jetzt in dem Beispiel die Steuerversum GmbH mit Anschrift da auf den Bewertungsbeleg drauf bekomme und würde lügen, wenn ich nicht sage, ich habe das schon dem ein oder anderen Gastronom auch gezeigt, wie das funktioniert. Ja, und dann kann man es eben auf diesen Bewertungsbeleg drucken lassen und hat es dann auch drauf, eben wichtig für einen Vorsteuerabzug, wenn es über 250 Euro eben ist und sollte man eben machen lassen und natürlich auch viel einfacher, wenn man den Beleg schon da irgendwie fertig hat, wenn es eben drauf ist. Ich meine, jetzt, vielleicht, da kann man schon mal so einen kleinen Sneak Peek zum neuen BMF-Schreiben machen, was natürlich jetzt ganz gut ist, man kann auch dann sich eine E-Rechnung schicken lassen, dann im Nachgang, sogar mal einen Schluck trinken hier, und kann dann diese Angaben, diese Pflichtangaben zu Unternehmen und dann zur Anschrift dann auch per E-Rechnung sich danach noch zuschicken lassen.
Mhm. Aber wichtig eben, diese Angabe gerade deines Unternehmens muss eben der Gastronom machen. Ne? Die kannst du jetzt nicht einfach ergänzen und draufschreiben. Anders ist es genau. Dann bei den Teilnehmern und dem Anlass. Das weiß der Gastronom ja nicht.
Ich sag mal so, wenn du das selber eintippst im Gastronomie-System, dann wird man schwer danach herausfinden.
Ja, okay, aber es ist ja dann das System Gastronom. Des Gastronomens. Das ist schon recht, ja klar. Ja, aber ich habe dann natürlich auch schon oft die Frage bekommen, Mist, ich habe jetzt hier keine Rechnung, wo mein Name draufsteht, das schreibe ich ja jetzt selber drauf. Ne? Das wird natürlich schwierig oder ist problematisch. Wie sieht es eigentlich aus mit den Namen der Teilnehmer? Ja, wir haben ja hier in Deutschland Datenschutz. Das ist ja hier unser Spezialgebiet. Wie passt das eigentlich zusammen?
Dass man Datenschutz gilt nicht im Steuerrecht.
Ja, ich habe auch den Eindruck, also weil du musst eben wirklich sagen, wer es ist. Ich meine jetzt so bei Berufsgeheimnisträger, ich als Steuerberater, wenn ich jetzt hier irgendeinen Bewirte, der vielleicht eine Selbstanzeige machen will und ich nicht will, das Finanzamt darüber in Kenntnis setzen will, dass ich mit dem gesprochen habe, könnte ich wahrscheinlich auch eine Mandantennummer draufschreiben, muss es halt dann irgendwie herleiten können. Oder bei Ärzten, die mit ihren Patienten essen, wobei es eher auch unüblich, ne? Aber wenn das vorkommt, könnte man über sowas auch nachdenken. Aber ansonsten muss schon der Name drauf. Und nur bei so ganz großen Gruppen, also wenn du jetzt hier so eine Werksbesichtigung hast und danach lädst du alle noch zum Essen ein. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das bei dir zu Studienzeiten auch so war, wir wurden immer von den Big Four ständig zu irgendwelchen da Bürobesichtigungen eingeladen, da gab es immer noch Essen und so. Ich glaube, da hat jetzt auch nicht jeder dann sich unseren Namen der Studenten gemerkt und hat die draufgeschrieben, sondern das wäre wahrscheinlich so ein Fall, wo man sagen kann, okay, hier, da waren jetzt 30 Studenten, die habe ich bewirtet und kann das halt abziehen.
Ja, ich glaube, so bei UI oder so sind auch die Bewertungskostdokumentation die geringsten Probleme, die es in der Vergangenheit hatten. Ein bisschen Spaß zum neuen Jahr muss sein. Klar, also man soll so gut wie es geht das draufschreiben. Wenn jetzt hier jemand nur Fabian Walter beispielsweise draufschreibt und jetzt, keine Ahnung, die Steuerversum GmbH oder was so eine Funktion ich gerade mit der Person essen war, vergisst, dann ist es nicht so dramatisch, wenn man eben noch, herleiten kann, wer das dann war. Ja, also das ist dann auch okay, nur weil es wie zwei Fabian Walter oder mehr auf der Welt gibt, dann wird das auch noch gelten. Aber klar, je genauer das ist, also ich mache immer dann in der Praxis, keine Ahnung, dann schreibe ich halt, was weiß ich, Christian Gebert, steuerberat.de beispielsweise drauf. Ja. Je besser man es dokumentiert, desto besser ist es dann natürlich auch. Was muss sonst noch drauf, Christian?
Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich schon alles, ja. Also diese Liste, die du vorhin erwähnt hast, ich kann sie einfach noch mal sagen. Warte, wo ist sie? Da ergibt sich ja das meiste schon aus der Rechnung, die von der Gaststätte kommt. Also Ort, Tag, Höhe. Und das wäre ja das, was eh schon draufsteht, ja. Und du musst dann halt noch ergänzen, Teilnehmer, Anlass und Unterschrift.
Genau.
Und das Ganze auch im besten Fall zeitnah nach der Bewirtung. Ja, was noch wichtig ist, man muss es separat verbuchen auf einem extra Konto. Das ist auch eine Bedingung. Du darfst es jetzt nicht also irgendwie in den sonstigen Kosten verstecken. Da geht es ja auch eben darum, dass das auffällt, falls es besonders hohe Bewirtungskosten gibt. Ja, dass das eben beispielsweise schon, wenn du die E-Bilanz ans Finanzamt schickst, dann sehen die schon, oh, der hat viel bewirtet oder nicht und ist vielleicht dann auch ein Kriterium, da mal genauer hinzuschauen. Also ist auch eine Bedingung, das auf ein Extrakonto zu buchen. Tja, dann wären wir eigentlich schon bei der E-Rechnung.
Absolut.
Hast du schon mal eine E-Rechnung bekommen, als du dich bewirten lassen hast? Tatsächlich, ja, ich nehme mich noch nicht. Erzähl mal, wie lief das ab?
Ja, also es gibt natürlich jetzt auch die Systeme, die E-Rechnung verschicken können. Ja, also ich verschicke auch seit Ende 2024 tatsächlich auch E-Rechnung. Also wenn du von mir eine Rechnung bekommst, ist es eine E-Rechnung. Ja, genauer gesagt eine Zugpferdrechnung, also eine PDF mit integrierter XML-Datei. Ich nutze dafür persönlich Lexware Office. Hier Werbung an der Stelle, lexware.de/steuerfabi, kann man es jetzt als Neukunde 6 Monate kostenlos nutzen. Also man sollte sich im Januar noch den Deal sichern. Wir schreiben es nochmal in die Shownotes, aber man kann natürlich auch mit anderen Systemen, wie jetzt Gastronomiesystem, E-Rechnung verschicken und auch empfangen. Und das ist eigentlich ganz nett. Ja, dann hat man natürlich, wenn man schon gespeichert ist im System, die Möglichkeit, es dann per E-Rechnung zu bekommen und kann dann diese neuen, also Sachen, die man noch dokumentieren muss. Wir haben es gerade genannt, beispielsweise Anlass der Bewirtung Teilnehmer, dann digital machen und laut dem neuen BMF-Schreiben eben vom 19.11. reicht auch dann, wenn man es digital freigibt, beispielsweise eben mit LexWareOffice das hochlädt, verknüpft, dann muss ich nicht händisch irgendwie meine Servos, meine Unterschrift runtersetzen, sondern wenn man so ein GOPD-konformes System hat, LexWareOffice ist eins, dann reicht praktisch diese digitale Verknüpfung, ja, das ist GOPD-konform, man kann es nicht mehr nachträglich verändern und dann reicht es auch ohne händische Unterschrift, sondern mit der digitalen Freigabe. Da muss ich halt auf einer extra Seite nochmal den Anlass notieren, die Teilnehmer notieren, aber dann reicht es aus und dann kann ich eben voll digital jetzt durch dieses neue BMF-Schreiben vom 19. November meinen Bewirtungsbeleg ablegen und brauche mitunter, wenn es auch nicht gibt, keine papierhafte Rechnung mehr, keinen Thermobeleg. Den muss man ohnehin oder sollte man ohnehin scannen, weil ich weiß nicht, ob so eine Bewirtungsrechnung, 8 Jahre muss man die Rechnung dann auch bewahren, nach 8 Jahren auf diesem Thermopapier noch lesbar ist. Also man soll es ohnehin einscannen, irgendwie digital archivieren. Aber man muss jetzt nicht mehr zwingend papierhafte Rechnung verschicken. Man kann auch erstmal in die Gaststätte, steht auch im BMF-Schreiben drin, bekommt man halt so einen ganz normalen Beleg oder so einen Kassenbon und dann kann der Unternehmer, also der nicht der Unternehmer, der sich bewirten lässt, sondern der Gastronom dann nochmal eine E-Rechnung im Nachhinein verschicken. Also das ist auch zulässig und ist eigentlich ganz angenehm. Also zumindest in der Praxis, in der Theorie, in der Praxis ist es oft so, dass man natürlich, ich gehe ungern irgendwo weg, wo ich keine Rechnung oder einen Beleg habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auch wenn ich beim Checkout im Hotel zum Beispiel da rauslaufe, habe ich immer so ein Störgefühl, ja, wir schicken Ihnen die Rechnung auf jeden Fall. Und dann irgendwie 2 Tage später denkst du, okay, hier hat keiner was geschickt, dann rufst du an und dann hast du da irgendjemand dran, dann der keinen Plan hat, dass du da warst, so, und dann heißt, ja gut, wir schauen mal. Und was ich schon belegen hinterhergerannt bin, ist wirklich also traurig. Deswegen, also in der Theorie ist es ganz gut, in der Praxis finde ich, weiß nicht, wie es du siehst, aber ja, am besten irgendwo, wo man nicht regelmäßig ist, irgendein Restaurant oder ein Hotel, wo man vielleicht nur einmal im Jahr sieht, wenn überhaupt, da sollte man schon schauen, wenn man aus der Stadt abreist, dass man irgendwas in der Tasche hat.
Ja, der Super-GAU im Hotel ist doch, wenn man irgendwie schaut, Preisvergleich Hotel und dann landest du auf irgendwelchen absurden Seiten, die aber auch Hotels vermitteln, buchst dann dort das Hotel, weil es das günstigste war, also oder das günstigste Angebot für dieses Hotel und dann checkst du aus und die sagen dir dann, ja, den Hotel bekommen sie bei dem Portal, wo sie es gebucht haben, dann bist du ja eigentlich verloren.
Ja, aber das ist auch so. Das habe ich mir abgewöhnt, muss ich sagen. Also ja, ich zahle auch immer 10 Euro die Nacht mehr und buche dann direkt über das Hotelsystem, wo dann auch schon meine Firmenadresse hinterlegt ist. Weil, also das habe ich Anfang meiner Selbstständigkeit, klar, da ist natürlich, muss man auch schön schauen, dass man überhaupt überlebt. Da habe ich auch eine witzige Hotel-Story, die erzähle ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob ich sie im Podcast schon mal erzählt habe. Ich war mal in Berlin, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, 2021 im Hotel und dann habe ich wirklich halt das kleinste Hotelzimmer gefühlt in Berlin gebucht, musste aber aufnehmen und habe dann damals halt noch mit meinem ganzen Equipment, mit Lichtern, riesige Lichter, da gab es ja noch gar keine so LED-Zeugs oder so, also mit riesigen Softboxen so und Stativ und externe Mikro und so aufgenommen und bin dann halt im Hotelzimmer gedacht, wo mache ich das? Und es war nur auf dem Bett halt Platz. Dann habe ich dann meine Kamera auf dem Bett postiert, mein Lichter auf dem Bett postiert und dann kam die Putzdame rein, während ich praktisch mit Kamera auf dem Bett saß und guckt mich so an. Und da habe ich ihr probiert zu erklären, dass ich Steuervideos mache. Und die hat natürlich gedacht, das labert mich da mit so einem Quatsch voll. Ja, und guckt mich so abwertend an und geht dann wieder raus. Und ich habe so gedacht, ja, okay, so, die Hotelzimmer müssen größer werden. Aber da habe ich dann auch noch über irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendwie Preisportale dann gebucht. Aber das ist, also diese 10 Euro lohnen sich nicht, wenn du irgendwie eine Stunde dann den Beleg hinterherrennen musst oder zum Teil noch länger und dann hier hin und her telefonieren musst. Ich gucke immer, dass ich wirklich, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, im bei einer Accor-Hotelgruppe da irgendwie was buche, dass ich dann da wirklich über die App oder dann über die Hotel-Webseite dann buche und dann die Rechnung auch habe, weil dann bekommst du sie digital, dann bekommst du sie auf die richtige Adresse und so weiter und so fort. Also das habe ich mir abgewöhnt. Also du wirst mich eher, keine Ahnung, 10 Euro teurer. Klar, wenn natürlich, keine Ahnung, die Nacht jetzt 100 Euro weniger kostet, dann buche ich es auch. Aber im Regelfall, wenn es ein paar Euro sind, dann buche ich immer direkt, weil ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit Belegen gemacht, dass ich mir das angewöhnt habe, einfach direkt über den Anbieter oder das Hotel direkt zu buchen. Ne?
Ja, das ist ja auch in Zeiten, wo das ja doch sehr automatisiert gehen sollte, gibt ja auch coole Tools, wo du die Rechnung aus bestimmten Portalen automatisch immer abholen kannst. Nichtsdestotrotz erlebe ich das auch so. Wir haben extra auch so eine extra Firma letztendlich gegründet, wirtschaftberaten.de, um dann für Kunden solche Dinge zu machen, so Backoffice-Sachen halt, hey, wir rufen für dich nochmal beim Hotel an und fragen nach diesen Belegen nach, ne? Und das kriegen wir natürlich bezahlt, aber es ist schon, wie du sagst, eigentlich sinnlos und dann könnte man auch überlegen, ob man sich das Geld dafür spart und lieber gleich irgendwo bucht, wo man die Rechnung bekommt. Ich habe aber noch eine Frage an dich zur E-Rechnung. Also diese Angaben Teilnehmer zur Bewirtung, Anlass der Bewirtung und die Bestätigung, das muss ja auch bei der E-Rechnung gemacht werden. Und das ist am Ende sind das dann zusätzliche Daten, die man eingibt, die dann mit zu dieser ja eh schon aus nur Daten bestehenden E-Rechnung speichert in dem Programm. Ja, so muss ich mir das wahrscheinlich vorstellen. Und wenn man sich die dann wieder öffnet, wird eben, dann einerseits der Datensatz der E-Rechnung angezeigt und diese Zusatzinformation. Mehr ist es ja eigentlich nicht, vom Prinzip relativ trivial, oder?
Und das ist eigentlich ganz gut, finde ich, weil also wer diese langen papierhaften Belege da kennt, das ist schon nervig, muss man sagen. Und klar kann es auch die Rückseite noch schreiben, aber auch diese offiziellen Felder sind dann viel zu klein. Wenn du mehr als 3 Personen irgendwie bewirtet hast, da kriegst du das ja nicht unter, ja, wenn da irgendwie nur 3 Mini-Zeilen sind. Und von dem her finde ich das eigentlich ganz gut. Wichtig ist halt, dass man es festschreibt. Ja, also die nicht irgendwie jetzt in der Buchhaltung arbeiten oder bei der Steuerkanzlei. Es muss wirklich dann unveränderbar sein. Also ich muss dann wirklich das so festschreiben, dass ich halt nicht nachträglich nochmal rein kann und dann irgendwie dann, was weiß ich, für 2025 beispielsweise nochmal ein paar Teilnehmer umändern könnte. Weil dann sagt das Finanzamt, ist ja schön und gut, dass du das digital machst, du darfst es ja auch laut dem neuen BMF-Schreiben vom 19.11. Aber du kannst es immer noch verändern, das ist nicht GOBD-konform. Also es muss unveränderbar sein. Ja, ich kann jetzt nicht mehr überlegen, okay, ich habe 2025 irgendwie im November eine teure Bewirtung irgendwie gehabt und irgendwie vielleicht schreibe ich dann doch nochmal jemand dazu. Also das geht nicht. Es muss dann wirklich auch digital unveränderbar sein, so wie es dann auch papierhaft ist, wenn man es dann eben auf den papierhaften Originalbeleg dann schreibt. Also da muss man schon schauen, dass man eben eine Softwarelösung hat, die das eben unveränderbar macht. Wenn man jetzt einfach nur irgendwie mit Word die Teilnehmer und den Anlass irgendwie notiert und das irgendwie per Datei irgendwie ablegt auf seinem PC, das geht nicht. Also es muss dann schon ein GOBD-konformes Buchhaltungssystem sein. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja, wie lange kann man eigentlich noch warten, bis man jetzt dann die E-Rechnung schreibt? Ja, du hast ja gerade gesagt, du machst es schon eine ganze Weile. Es ist ja so, dass jetzt in 26 eigentlich das letzte Jahr ist, in dem man es noch nicht machen muss. Also wenn man zumindest im B2B-Bereich eine Rechnung schreibt. Aber dann ab 27 müssen ja alle größeren Unternehmen ab 800.000 Euro Umsatz, die müssen ja dann, ja, also gezwungenermaßen eigentlich. Und da würden ja sicherlich auch viele größere Gastronomien dazugehören. Das heißt, da geht gar nicht mehr anders, außer dass man dann die E-Rechnung ausgestellt bekommt. Und ab 2028 sind dann alle Unternehmen betroffen. Vielleicht das auch nochmal zur Erinnerung, ja, ab 2028 müssen dann alle E-Rechnungen schreiben, zumindest wenn sie an andere Unternehmenskunden Rechnungen schreiben. Und Rechnungen über 250 Euro eben auch. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie dir 2 Döner holst bei einer großen Dönerkette, die über 800.000 Euro Umsatz macht, dann muss die dir keine E-Rechnung schreiben, aber ansonsten halt schon. Ne?
Absolut, ja.
Ja, vielleicht, wir haben noch ein Thema, da sind wir vorher ein bisschen drüber gesprungen, das Thema Vorsteuer. Also haben wir eigentlich schon, vielleicht an der Stelle könnte man nochmal über das Trinkgeld sprechen. Trinkgeld ist ja auch so ein Thema. In Deutschland wird ja schon verlangt, wird man schon doof angeguckt, wenn man keins gibt. Ich bin ja hier gerade auf den Kanaren Und ich will auch hin und wieder mal Trinkgeld geben, aber da sagen die immer, das geht nicht. Denke ich mir, okay, dann gebe ich halt kein Trinkgeld. Ich weiß gar nicht, ob das hier dann unüblich ist oder so. Also
in manchen Kulturen ist es auch unfreundlich. Also
in Japan
oder so, da ist es, die sagen halt, okay, wir arbeiten, wir kriegen ja das Geld für das, was wir arbeiten und dann so, warum? Ja? Also, aber klar, in Deutschland ist natürlich sind zum Teil auch die Angestellten auch aufs Trinkgeld angewiesen, weil in der Gastronomie ist natürlich auch, klar, jetzt gibt es einen Mindestlohn, aber oft verdienen die Leute auch nicht viel, zumindest drüber. Also das ist halt jeder dankbar für Trinkgeld. Ja,
ja genau. Also 5 bis 10% oder so ist, glaube ich, die allgemein anerkannte Regel.
Ich gebe immer, also 10% gebe ich ja immer, außer es ist halt, also außer jemand hat da gar keinen Bock. Das habe ich neulich auch mal in einem relativ guten Hotel erlebt. Ja, da habe ich auch gedacht, also Entschuldigung, dass wir hier sind. Ja, naja, aber normalerweise gebe ich eigentlich immer 10%. Und das Gute, Christian, kann man absetzen. Ja.
Ja, aber halt nicht komplett, ja. Also du kannst natürlich auch das Trinkgeld auf diesen Bewirtungsbeleg schreiben. Entweder gibt es da ein extra Feld, das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, dass man da auch extra Platz für hat, um das noch zu notieren. Und dann ist der Bewirtungsbeleg natürlich in der gesamten Höhe abziehbar, zumindest zu 70%, ne, kommt es dann zu dieser Gewinnminderung, auch in Höhe des Trinkgeldes. Aber das Problem ist natürlich, dass das Trinkgeld ja nicht in der Rechnung steht, welche man von dem Gastronomen bekommt. Das heißt, eine Vorsteuer ist in diesem Trinkgeld natürlich nicht enthalten. Ja? Also die Umsatzsteuer aus dem Trinkgeld bekommt man nicht zurück, weil der Gastronom zahlt ja darauf gegebenenfalls auch kein Trinkgeld, wenn es direkt an die Mitarbeiter geht. Und das muss man halt auch wissen, ne? Dass es daraus keinen Vorsteuerabzug gibt.
Absolut, dafür ist es beim Kellner dann steuerfrei. Das ist doch schön, ja. Vorsicht übrigens, wieder noch ein kleiner Hinweis, nicht beim Unternehmer. Also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Foodtruck habe, ja, bin Unternehmer, Einzelunternehmer und bekomme dann Trinkgeld, ja, dann ist es Betriebseinnahme, ja, und auch umsatzsteuerpflichtig. Also Unternehmer für das Unternehmen können kein Trinkgeld steuerfrei bekommen.
Ja, genau. Dann lass uns doch nochmal kurz darüber sprechen, wann man vielleicht über diese, Abzugsbeschränkung, ja, 30% fallen ja immerhin weg, wann man die nicht hat. Und zwar sind das natürlich die klassischen Aufmerksamkeiten. Ja, wenn ich dich jetzt bei mir im Büro einladen sollte, Fabian, dann weiß ich natürlich sofort, da muss Kaffee auf dem Tisch stehen, ja. Vielleicht auch Gebäck.
Ja.
Und dann würde ich dich ja insofern auch bewirten, aber ich mache das natürlich so im Rahmen einer üblichen Geste, ne? Oder wenn man jetzt irgendwo ankommt, ist es ja üblich, dass man fragt, wollen Sie was trinken, wollen Sie einen Kaffee oder wie auch immer. Und da würde man natürlich dann nicht von einer Bewirtung im klassischen Sinne im Restaurant sprechen, sondern das ist einfach im Rahmen einer betrieblichen Besprechung, das ist eine Aufmerksamkeit. Da muss man jetzt also nicht anfangen, wenn man den Kaffee fürs Büro bestellt, den dann nur zu 70% und zu 30% aufzuteilen. Das kann man natürlich auch komplett dann abziehen. Genauso ist es, wenn man jetzt auf Messen Messestände hat und da auch für die Messegäste Getränke bereitstellt und so weiter. Das ist auch keine Bewirtung in dem Sinne, über die wir hier gerade gesprochen haben. Das kann man voll abziehen.
Ja.
Wo gibt es Grenzen? Ja, wir haben vorhin eigentlich so gesagt, ja, oft gibt es eher Streit über die Formalien, ne? Also ist der Bewirtungsbeleg richtig ausgefüllt, statt darüber, ob die Bewirtung denn angemessen ist. Aber da gibt es natürlich trotzdem so ein paar Grenzen. Eine ganz klare Grenze ist, wenn man jetzt sich die Geschäftsfreunde in die private Wohnung einlädt und die dort bewirtet, da sieht es eher schwierig aus, weil da sagt man, naja, wenn dieses Ganze jetzt auch noch in der Wohnung einer Person stattfindet, das ist ja schon eine absolut private Sphäre. Kann zwar sein, dass man da hier und da auch was Geschäftliches bespricht, aber da gehen wir erstmal grundsätzlich davon aus, dass das privat ist und dass man daraus keinen Steuervorteil hat. Ich musste da direkt an da gab es auch mal diese Intendantin beim RBB, die auch immer so Bewirtungen bei sich zu Hause, glaube ich, gemacht hat auf Kosten des Senders, ja, die ja deswegen auch gehen musste. Ist ja dann doppelt schlimm eigentlich, ne? Einerseits hat sie da das über die Reisekosten geltend gemacht. Und wahrscheinlich wäre es ja auch noch so, dass sie da nicht mal, oder dass der Sender dann nicht mal einen Steuervorteil hat, wenn überhaupt Steuern zahlt. Aber so vom Prinzip, ne, ist das natürlich dann doppelt problematisch. Was ich auch schon immer mal gesehen habe, wo ich dann manchmal meine Mandanten so frage, Mensch, wollt ihr euch wirklich diesen Streit antun? Bewirtungen von Geschäftsfreunden am 25.12. Ja, so, oder auch zum Geburtstag des Unternehmers wird es immer herausfordernd, ja, wenn man, also kann man natürlich auch Geschäftsfreunde einladen, aber wenn natürlich der Teilnehmerkreis irgendwie zu 70-80% aus der Familie besteht, muss man auch überlegen, ob man denn da gut argumentieren kann, dass das hauptsächlich ein geschäftlicher Anlass war und nicht eben eher der private Geburtstag. Also dann mal an solchen Tagen.
Also ich habe auch schon tatsächlich, also wirklich Leute an einem Samstag bewirtet, einfach weil man halt keinen anderen Termin gefunden hat dann in der Zeit und Samstag dann immer ganz gut ging. Also dann, ich bin mal gespannt, was dann die Betriebsprüfung sagt. Kann man am Samstag dann keine Leute bewirten, ist aus meiner Sicht da auch ein Werktag. Und wenn es halt so war, dann war es halt so. Nur weil es an einem Samstag war, so, das kann ich mir schon natürlich vorstellen. Also uns hören natürlich auch viele Finanzbeamte zu, aber die werden wahrscheinlich nicht am Samstag arbeiten. Aber als Unternehmer, Unternehmerin kann schon mal sein, dass man am Samstag auch was fürs Unternehmen macht, mitunter auch am Sonntag. Also da gibt es auch jetzt in diesem BMF-Schreiben jetzt kein Passus samstags beispielsweise, kann ich kein Geschäftsessen machen und kann keine Bewirtung machen. Aber klar, es wird halt, was weiß ich, Geburtstag, Weihnachten, Sonn- und Feiertage wird natürlich besonders hingeschaut, ja.
Okay, ich finde, wir sollten dann nochmal darüber sprechen, was eigentlich passiert, wenn man Mitarbeiter dabei hat bei der Bewirtung. Ja, das ist ja auch eine interessante Abgrenzung, dass man sagt, okay, die Bewirtung von Geschäftsfreunden kann man vom Prinzip unbegrenzt abziehen. Dafür gibt es immer diesen 30-prozentigen Anteil, der eben nicht abgezogen werden kann. Okay, aber bei Mitarbeitern sieht es ja ganz anders aus. Da würde man ja sagen, wenn man die Mitarbeiter bewirtet, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist das ja sogar ein Vorteil für die Mitarbeiter, den die vielleicht sogar versteuern müssen, ja. Und hier muss man halt einerseits entscheiden oder unterscheiden, wenn man natürlich in erster Linie die Geschäftsfreunde bewirtet und da die Mitarbeiter dabei sind, ja, die müssen also dann an diesen Geschäftsessen teilnehmen. Manche freuen sich vielleicht darüber, manche finden es sogar noch blöd. Jetzt stell dir mal vor, die Mitarbeiter müssen da immer mit den Kunden essen und dann müssen die das auch noch versteuern, das wäre ja kaum zu vertreten. Deswegen ist es so, wenn man eben die Kunden bewirtet oder die Geschäftspartner und die Mitarbeiter sind dabei, passiert nichts. Das ist also okay. Ja, da muss also kein Vorteil bei den Mitarbeitern versteuert werden. Anders sieht es aber aus, wir können es ja vielleicht noch mal kurz, ganz kurz darstellen, weil es aber auch zum Thema passt. Wenn man jetzt nur die Mitarbeiter bewirtet, ja, dann geht man eben davon aus, okay, da haben die Mitarbeiter ja was davon. Das ist deren Privatsache, dass der Arbeitgeber sie hier bewirtet. Und deswegen gibt es nur es gibt dann zwar einen Freibetrag für zwei solcher Veranstaltungen pro Jahr von 110 Euro pro Person. Da muss aber dann wirklich alles dabei sein: Speisen, Getränke, Unterhaltung, Fahrkarten, Hotel vielleicht. Und wenn man da drüber kommt, wird es eben steuerpflichtig oder man führt diese pausale Steuer ab mit 25%. Und da gibt es auch noch eine kleine Neuerung, auf die wir nochmal eingehen können. Und zwar gab es da, ich meine, das war sogar letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ein BFH-Urteil, das sich damit beschäftigt hat, dass es hier ein Unternehmen ein bisschen übertrieben hat vielleicht. Und zwar haben die auch Veranstaltungen gemacht für ihre Mitarbeiter, haben das aber so ein bisschen in zwei Gruppen geteilt. Da gab es also eine Veranstaltung für Führungskräfte und Vorstände, die haben es richtig krachen lassen. Ich glaube, ich habe das Urteil nicht mehr ganz im Kopf, aber ich meine, es waren 4.000 Euro pro Person oder so, also richtig teuer. Und dann gab es noch eine Veranstaltung für alle anderen, ne? Die war jetzt auch nicht günstig, aber es gab da schon eine krasse Differenzierung zwischen den Führungskräften und den anderen. Und da hat das Finanzamt gesagt, na Moment mal, das kann ja nicht sein, wenn diese Veranstaltung nicht allen offen steht, dann könnt ihr hier diese pauschale Steuer nicht nutzen, ne, sondern die Vorstände müssen das einfach über ihren Lohn versteuern, dass sie hier ihr Luxusfest bekommen haben. Da hatte der BFH gesagt, naja, Moment, Das steht ja so überhaupt nicht im Gesetz. Also das steht nicht als Bedingung in diesem Paragraphen 40, bei dem es um diese pauschale Steuer geht, dass das allen Mitarbeitern offen stehen muss. Das geht auch, wenn man hier nur so einen Teil der Mitarbeiter, also konkret dann auch die Führungskräfte, in so eine exklusive Veranstaltung einlädt. Das kann man dann trotzdem pauschal versteuern und sonst hat dann keiner einen Nachteil, ne? Also eigentlich wäre das ja eine gute Sache gewesen. Das hat dem Gesetzgeber offensichtlich nicht so gut gefallen. Und er hat jetzt eben gesagt, okay, zum 01.01.26 werden wir das mal noch anpassen und schreiben da jetzt eben mit rein, dass Bedingung für diese Pauschalversteuerung ist, dass es allen Mitarbeitern offen steht, die Veranstaltung. Und das heißt, die Luxusvorstandsfeiern sind jetzt erstmal nicht mehr möglich. Die müssten dann die Vorstände über ihre Lohnabrechnung versteuern.
Ja, sollen wir mal kurz auf die Essensgutscheine eingehen zur Vollständigkeit?
Ja, genau, finde ich auch ganz gut. Da ist es ja so, dass man also an 15 Tagen im Monat ohne weiteren Nachweis, also relativ entspannte Regelung, den Mitarbeitern ja auch Essenszuschüsse zahlen kann. Und da gibt es immer einen steuerfreien Teil, nämlich 3,10 Euro. Und ein Teil, der sich danach bemisst, wie hoch eine Mahlzeit nach den, ich glaube, das ist so eine, also SVEV heißt das, ich weiß gar nicht, was für was die Abkürzung, ich glaube, Sozialversicherungswerte, ne? Also mit was eine Mahlzeit wert ist, ne? Und das ist eben aktuell 4,57 Euro für einen Mittag. Ich weiß gar nicht, kriegt man dafür noch einen Döner? Bin mir gar nicht sicher.
Nee.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Also vielleicht in Sachsen-Anhalt vielleicht schon noch. Also in Freiburg so ein Mini-Döner, kostet 9 Euro. Ja, also.
Aber da hast du dann, glaube ich, Bauchschmerzen danach. Keine Ahnung. Jedenfalls ergibt das eben jetzt momentan zusammen 7,67 Euro pro Tag, die man als Essenszuschuss den Mitarbeitern gewähren könnte. Und davon eben wirklich 3,10 Euro steuerfrei. Und diese 4,57 Euro, dafür müsste man dann eine pauschale Steuer abführen von 25%. Und der Vorteil ist, die Mitarbeiter müssen eben gar nichts abführen, ne? Der Arbeitgeber zahlt die 25% auf die 4,57 Euro. Die 3,10 Euro können steuerfrei on top. Das heißt, und die Mitarbeiter haben 7,67 Euro pro Tag, ohne irgendwas zu zahlen. Und das sind pro Monat dann bei 15 Tagen 115,05 Euro. Ah, und das also ist ja mal ein Benefit, oder? Also Bereich Essen. Ja. Ne? Ja. Also das schon, kann man schon nutzen, sollte man zumindest, finde ich. Und es gibt auch relativ easy, ne, mit so einer App, ich habe das auch. Dann kriegst du den Kassenzettel, fotografierst den, da läuft eine KI hinter, die prüft das schon mal alles, trägt die Werte ein und du musst am Ende nur noch bestätigen, war das jetzt Essen oder musst irgendwie, wenn jetzt kein Essen dabei war, wenn du beim Einkaufsmarkt einkaufen war, es ging ja auch, ne? Kaufst du da Bananen und Äpfel oder sowas oder Schokolade, wer weiß. Und zusätzlich auch noch irgendwas, was eben keine Nahrung ist, müsstest du das rausnehmen aus dem Beleg. Das geht aber eigentlich auch ganz, ganz fix mit diesen Apps, also kein super hoher bürokratischer Aufwand, finde ich.
Ja, absolut. Ja gut, dann haben wir doch mal, oder? Einmal.
Vielleicht eins, das einfach noch sagen, VIP-Loge, nur zum Abschluss, ja. Wenn man Fußballloge macht oder sowas, ja, und da so VIP-Tickets holt, wo man dann auch immer seine Geschäftsfreunde einlädt, gibt es ja auch so einen Erlass vom Finanzamt, der eigentlich auch ganz gut ist, finde ich, wo man sagen kann, okay, diese Kosten für so einen VIP-Platz im Fußballstadion, die kann man pauschal aufteilen, wenn man jetzt keine bessere Aufteilung nachweisen kann. Und zwar in 40% Werbung, 30% Bewirtung und 30% Geschenke. Und damit, ja, lohnt sich das vielleicht sogar, wenn man gerne zum Fußball geht. Ich weiß nicht, ob es hier welche von uns gibt, die das tun.
Ich lade hiermit recht herzlich ein, weil ich bin ja mittlerweile auch Sponsor des SC Freiburg. Da kannst du gerne.
Das wollte ich hören.
Sehr gut. Kommst du gerne mal vorbei, ja. Sehr gut. Super. Ja, aus der Praxis kann ich vielleicht nur sagen, die Rechnungen sind natürlich auch aufgeteilt in Bewirtungen, Marketingkosten etc. Meistens auch ein bisschen besser als der VIP-Logen-Erlass, aber klar, wenn nichts draufsteht, dann kann man natürlich den nehmen. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Ich meine, der letzte ist von
2005 oder so. Ne?
Ja, ja. Ist auch krass, ist auch über 20 Jahre jetzt schon her. Jetzt haben wir schon 2026, die Zeit verfliegt. Ja, sehr gut. Aber da sind wir doch mal echt ganz gut vollumfänglich da über die Bewirtungskosten drüber. Also bewirtet fleißig in 2026. Ich werde es mit Christian auch mal machen. Und dann hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, mach's gut, ne? Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.